37 Jahre hat es gedauert und unser Aufruf aus der letzten Folge hat endlich Früchte getragen.
Last Christmas steht auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Und so schnell kann das gehen, dass eine Podcast-Folge nicht mehr aktuell ist. Und deshalb wagen wir den Blick zurück auf das erste Jahr, auf 22 Folgen Boys of Summer, der 80er-Podcast.
Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit einer weiteren Folge im alten Jahr, die aber auch ins neue Jahr geht. Alex, was haben wir vor?
Genau, denn wir haben eine Folge, die da erscheint heute am 30.12.2021 und geht 25 Stunden, sodass sie nämlich, wie du sagst, bis ins neue Jahr geht. Wir feiern das neue Jahr, in dem wir nochmal uns durchs alte Jahr wühlen. Es ist unser erstes Jahr als Deutschlands führender 80er-Jahre-Podcast. Und tatsächlich haben wir es mit dieser Folge hier eingeschlossen auf 23 Folgen gebracht. Und ja.
Respekt hier. Siehst ja, du, hör mal, meine Schulter. Mal. Zack.
Erst. So, Applaus-Sample hier einfügen. Und wie das oft so ist, ändert man manchmal auch im Laufe eines Jahres seine Meinung oder hat neue Erfahrungen zu alten Alben gemacht oder wie auch immer. Und deshalb wollen wir heute noch einmal mit euch im Schnelldurchlauf unsere Folgen durchgehen. Immer in der Hoffnung, dass vielleicht auch ihr irgendwas entdeckt, was euch zusagt oder was wäre eine Folge, die ihr vielleicht bisher noch nicht gehört habt, so ein Thema, das ihr ganz spannend findet. Wie zum Beispiel letzte Woche mit unserer großen Weihnachtsfolge. Also wer immer noch ein paar Lebkuchenreste in dem Schreibtisch stehen hat, kann auch gerne da nochmal reinhören. Alle anderen bleiben gerne dran.
Alex, hast du noch ein paar Lebkuchen da? Oder? Also ich habe ja noch im Schrank habe ich noch so einen ganzen Stollen, weil den muss man natürlich immer vor Weihnachten noch bunkern. Weil irgendwann werden die ja nicht mehr verkauft.
Sicher.
Und dann, ja, klar. Dann stehst du da ohne Stollen, ja.
Also das ist nee, ich muss sagen, nach deinen Knuspergeräuschen der letzten Folge hat es mir diesem Jahr so ein bisschen den, ich will jetzt nicht sagen, auf den Magen geschlagen, aber ich hatte schon genug, ja. Oh je, je. Also.
Das heißt, du bist immer schon im September auch dran und isst dir dann wirklich ein kleines Bäuchlein an und musst den Rest des Jahres schon abtrainieren, vor Weihnachten.
Deshalb, ja. Genau, und deshalb joggen wir jetzt ja auch einmal im Schnelldurchlauf durch unsere Folgen.
Womit fangen wir an? Vielleicht mit Folge 1, oder?
Mit Folge 1 wird dem meiner Meinung nach immer noch überragenden Titel Gefangen in den 80ern. Wenn wir hier irgendwie markenrechtliche Probleme mit dem Titel Boys of Summer bekommen hätten, könnte ich mir auch immer noch vorstellen, den Podcast ansonsten so zu nennen.
Nicht Modern Talking.
Modern Talking haben wir ja das Markenrecht gecheckt und da Dieter leider nicht mitwirken wollte, stand das nicht mehr zur Debatte. Genau, in der ersten Folge Gefangen in den 80ern haben wir erstmal beschrieben, was uns eigentlich auf die verrückte Idee gebracht hat, einen Podcast über ein Jahrzehnt zu machen, das mindestens einer von uns nicht wirklich miterlebt hat.
Also ich war alt genug, tatsächlich.
Du warst alt genug und ich erinnere mich, dass ich in der Folge ein bisschen zu viel über Deutschland sucht den Superstar geredet habe, was natürlich mein erster Kontakt mit dem German King of Synthpop war.
Du sprichst natürlich von Harold Faltermeier, oder? Richtig?
Selbstverständlich. Wir geben es hier bekannt, ab nächstem Jahr exklusiv in der DSDS-Jury sitzen wird. Boah, wie geil wäre das denn? Deutschland sucht den Super-Synthesizer. Nein, genug
rumgeulkt.
Ja. Einen Blick in die Playlist, die ihr übrigens immer noch auf Spotify abrufen könnt, sagt mir, dass der erste Song, der es jemals in unsere Playlist geschafft hat, Fox the Fox mit Precious Little Diamond war. Eckart, hast du das mittlerweile? Ich weiß, du hast wirklich
viele
Käufe getätigt im letzten Jahr. Hast du eine Sammlung mittlerweile?
Nee, überhaupt nicht. Also nachdem du gesagt hast oder nachdem aufgedeckt wurde, dass Dieter Bohlen, um den es natürlich ging, den du als King of Synthie-Pop bezeichnet hast.
German,
Entschuldigung. Nachdem du das aufgedeckt hast, dass er sich hat beeinflussen lassen davon, da habe ich doch Abstand davon genommen. Also das heißt, Fox the Fox, Precious Little Diamond, das ist noch so ein...
Es ging um den hohen Gesang, ne? Richtig.
Precious Little Diamond.
Richtig.
Atlantis is calling. So, jetzt haben wir beides schon drin.
Und ich jetzt glaube, haben wir eigentlich alles drin. Weitere Songs der Playlist waren Da von Trio.
Die Single, die habe ich übrigens. Stimmt gar nicht.
Dann sag mir bitte den vollen Namen des Songs und der Single. Jetzt.
Trio, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha, nee, keine Ahnung, oder?
Geht's doch, so? Doch, ja, mit dem Aha, genau, am Ende noch aha, war genau richtig.
Ach, siehste.
Genau, und
Dire Straits,
ja.
Ich hab's wieder verdrängt.
Das war meine erste selbst gekaufte Schallplatte,
die
ich im Kopf habe. Und natürlich Maniac von Michael Cimbello. Ja, man merkt, es ist alles ein bisschen bunt gemischt. Ich erinnere mich, dass wir ursprünglich die Idee hatten, die ersten drei Folgen in eine zu verpacken. Denn in den nächsten beiden Folgen haben wir dann jeweils über unsere fünf Lieblingsalben der 80er gesprochen. Und
Das heißt, wir hatten die Folge schon so halb aufgenommen und dann fiel uns auf, so Moment, jetzt sind wir schon bei Stunde 2 angelangt und sollten wir nicht vielleicht das einfach aufteilen, dann sind wir thematisch dann irgendwie ein bisschen besser positioniert. Und
Wie ist das mit der Aufmerksamkeit der Leute, die uns zuhören? Ja, ganz genau. Also auch da sind wir sind wie immer für jedes Feedback offen. Die Folgen sind zu lang, die Folgen sind zu kurz, die Folgen sind vielleicht viel zu lang. Lasst es uns wissen, und wenn irgendjemand den extended gelöschten Cut der ersten 5-Stunden-Folge haben möchte, dann geht das natürlich über Patreon, wo ihr uns unterstützen könnt. patreon.com/boysofsummerpodcast. Und wir haben es schon angeteasert, danach ging es um unsere 5 Lieblingsalben. Ich quatsche einfach mal ganz nonchalant weiter, denn es geht ja zuerst um meine 5 Lieblingsalben. Und da lese ich auf Anhieb Kraftwerk, Computerwelt, Nine Inch Nails mit Pretty Hate Machine, Alphaville mit Forever Young, Falco mit Falco 3 und Talk Talk mit The Color of Spring. Eckart, hast du irgendwas, was du zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so gut kanntest, nachgeholt?
Also ich habe mir von Kraftwerk, ich habe ja die steile These, nein, das war meine Meinung einfach. Ich hatte gesagt, dass Kraftwerk in den 70ern so ein bisschen antiquiert klingt, und seitdem habe ich mir Kraftwerk aus den 70ern nochmal genauer angehört, und ich muss sagen, dass die Trans-Europe Express, dass die schon ziemlich eingängig ist und dass mir die Schlagzeug-Sounds richtig gut gefallen, weil die haben die ganze Zeit so einen Flanger-Sound, genau. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das klingt nach wie vor gut. Also da habe ich auf jeden Fall meine Meinung so ein bisschen revidieren müssen, und ich kann das hier jetzt auch zugeben.
Ja, also dieses Dreier-Ding ist halt wirklich so der ultimative Techno-Vorläufer, ne? Ja. Also diese Dreier-Kombination aus Trans-Europa-Express, Abzug und Metall auf Metall, das muss man schon sagen. Und eigentlich gilt, ja, gerade auch das Computerwelt, was ich gewählt habe, auch als großer Techno-Vorläufer. Und weil es sich eben wirklich öfter mal in diesen simplen, rhythmischen Repetitionen irgendwie verliert. Ich muss heute sagen, wir haben nur 2 Kraftwerk-Alben aus den 80ern, ne? Nämlich Computerwelt und Electric Café, beziehungsweise
Techno-Pop.
Und ich muss natürlich sagen, das ist natürlich eigentlich dann auch diese Dreier-Kombination aus Boing Boom Chuck, Techno-Pop und Music Nonstop, eigentlich ja nochmal einiges von Computerwelt in den Schatten stellt. Aber eben auch ein paar weitere Obskuritäten. Also ich weiß nicht, vielleicht hat mein Karl Bartos Autogramm auf Computerwelt mich auch beeinflusst, das zu wählen.
Okay.
Jetzt reden wir schon so viel darüber, und ich glaube, wir hatten es noch nie drin, deshalb würde ich an dieser Stelle das Ganze nutzen, um einfach mal den wunderbaren Kraftwerk-Longtrack Boing Boom Chuck, Techno-Pop, Music Nonstop in die Playlist zu packen. Ich hoffe,
Music
das ist okay.
Nonstop.
Hört mal rein, wie immer, in der Spotify-Playlist ab jetzt. Und wenn ihr sagt, Leute, ich höre die ganze Zeit über Apple Music oder sonst was auch einen Podcast, und würde aber auch so gerne mal diese Playlist irgendwie haben, dann gebt uns auch da Bescheid. Vielleicht können wir uns irgendwie was einfallen lassen. Wir sind da offen für alles. Bis dahin, einmal reinhören auf Spotify. Genau, und da sind wir wieder mit meinen 5 Lieblingsalben. Ich will es gar nicht so ausbreiten. Nein, schnelles Debüt ist immer noch unangreifbar. Alphaville-Debüt ist immer noch unangreifbar. Bei Falco habe ich jetzt tatsächlich nach langer Zeit die großartige Out of the Dark auch auf Platte.
Als Vinyl natürlich.
Als Vinyl, genau. Wir sind jetzt natürlich in den 90ern, ja. Und auch da kann man teilweise echt wieder nur von Obskuritäten reden, aber auch von ein paar absoluten Wahnsinnssongs. Ich muss sagen, beim Titelsong finde ich es bis heute eigentlich irre, dass da dieselbe Person den Refrain und die Strophen macht. Hast du das im Kopf gerade?
Out of the dark.
Das hohe halt und dann sagt. Allein das schon. So, das klingt ja eigentlich wie zwei Sänger. Das ist schon ja. Wer weiß, was wir da noch alles hätten erwarten können von Falco. Da bei Talk Talk bleibe ich dabei. Könnte ich alle 4 Alben aus den 80ern auf die Liste setzen, aber ich musste mich ja irgendwie entscheiden und ich denke, das war schon ganz okay so. Auch du musst dich entscheiden, Eckart,
genau.
In Folge 3 für deine 5 Lieblingsalben. Ja,
und das war auch gar nicht so einfach. Also ich hatte da eine ganze Reihe von Alben, aus denen ich hätte wählen können. Ich hatte dann The B-52s mit Wild Planet. Dann hatte ich gewählt Ideal mit ihrem Debüt. Simple Minds gefällt mir nach wie vor sehr gut. Nein, mir gefallen natürlich alle total sehr gut. Alle total sehr gut. Und sie gefallen mir so gut, dass ich mir von den Simple Minds die New Gold Dream tatsächlich nochmal als Vinyl gekauft habe.
Nach der Folge dann.
Nach der Folge und Ui. Tears for Fears. Ich hatte bei Instagram auf jeden Fall ein Selbstporträt gepostet, wo ich stolz all meine Vinylplatten und Singles und so weiter hochhalte aus dieser Phase. Und ich habe mir jetzt auch nochmal von Shout die Maxi-Single gekauft, einfach weil sie mir über den Weg gelaufen ist und weil ich meine Sammlung komplettieren wollte, ja.
Also Songs from the Big Chair, Tears for Fears ist schon so deine ungekrönte Nummer 1,
ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Und ein 5. Album war noch dabei.
ABC, da habe ich richtig zugeschlagen. Also ich war jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten in so vielen Plattenläden. Und da, also von ABC, ich habe mir How to Be a Zillionaire als Vinyl gekauft. Ich habe mir Singles gekauft. Ich habe mir das Album davor, Beauty Step, auch nochmal als Vinyl gekauft und so weiter und so weiter. Also ich habe sicherlich, weiß nicht, 6, 7, 8 Platten da nochmal gekauft, einfach um die Sammlung zu komplettieren. Also
du hast jetzt diese 5 Alben aus unserer 3. Folge namens Ideal bis Tears for Fears, 5 Lieblingsalben von Eckart. Die hast du jetzt aber alle 5 auf Platte.
Genau. Ich muss gerade eben
vorher,
überlegen.
Vor der Folge?
Vor der Folge auf Platte nicht. Also teilweise hatte ich sie nur auf CD, also von ABC zum Beispiel 2-mal auf CD natürlich, weil dann kommt die nochmal neu raus, irgendwie mit noch mehr Bonustracks, aber dann halt remastered und so weiter. Das ist wieder eine eigene Sache. Bin ich nicht so der Fan von.
Wir erinnern uns.
Genau. Das heißt, aber wenn es darum geht, ne, auszuwählen, sind das deine 5 Lieblingsalben, also stehe ich nach wie vor zu.
Und wenn wir schon bei Veröffentlichungen sind, die man am liebsten gleich 5-mal kaufen würde, dann können wir natürlich direkt schon mal rüber zu Folge 4 spinksen. ich sag mal so, der Untertitel war Renaissance eines Mega-Hits und gleichzeitig der Beginn unseres, wie ich jetzt nochmal gehört habe, doch recht beliebten Konzepts, eine Folge über nur einen einzigen Song zu machen. Und damit konnten wir natürlich mit nichts anderem anfangen als mit Africa von Toto. Ich kann dazu sagen, wir erinnern uns, es ging um die, war auch auf Instagram zu sehen, diese Shape-Single, also eine Vinyl-Single in Form des Kontinents Afrika.
Du hast sie jetzt. Nein,
ich hab's schon danach auch gesucht, aber bin dann doch am Ende bei einer 1 Euro in der gewöhnlichen kreisrunden Form Single doch noch vorher schwach geworden. Aber vielleicht bringen ja noch Pitbull und Weezer, von denen wir uns jeweils Coverversionen angehört haben, ja auch nochmal eigene Versionen raus. Dann ließe sich das ja nachholen. Also,
ich glaube, die streamen nur. Also da gibt es kein Vinyl.
Ich muss sagen, für mich eigentlich eine der Folgen, die am meisten Spaß gemacht haben und auch mit so eine der, wo ich am meisten versucht habe, mich vorher nochmal musikalisch mit der Komposition wirklich auseinanderzusetzen. Ich glaube, meine mehrstimmige Klavierinterpretation hat es am Ende dann leider nicht durch den finalen Schnitt in der Folge geschafft. Aber wie ich finde, trotzdem eine Folge, die es sich anzuhören lohnt.
Auf jeden Fall. Und wir haben dann weitergemacht. Wir haben in Folge 5 einfach mal Revue passieren lassen. Haben wir Bands, haben wir Künstler aus den 80er Jahren auch schon mal später live gesehen und wie klingt das eigentlich? Taugt das was? Und wie war da unsere Zusammenfassung?
Ich lese gerade den Episodentext nochmal. Kraftlose, überteuerte Stadionzeremonie, wo ich glaube ich immer noch weiß, dass es um Depeche Mode geht, oder Für immer jung, wo ich natürlich weiß, dass es um Alphaville selbstverständlich geht. Und ja, nun hatten wir ja, Eckhardt und ich, für diesen Podcast so eine wunderbare Initialzündung, unter anderem durch den Besuch eines Alphaville Forever Young Jubiläumskonzerts. Leider sind jetzt natürlich in diesem Jahr nicht wirklich viele dazugekommen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich war 2021 durchaus auf einigen Konzerten, nur befürchte ich auf nichts 80er-relevantem. Ja. Wie ist das bei dir?
Ich war auf genau 0 Konzerten und das ist eigentlich schon ziemlich bitter, muss man sagen. Aber so sind einfach die Zeiten und tja, als es möglich war, da war ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es dann nicht gelangt oder ich habe den Moment verpasst, um mir dann halt irgendwas anzugucken. Also das heißt.
Oder du hast unser Tears for Fears State sausen lassen damals in Bonn.
Ja, das ist allerdings schon länger her. Aber ich bekenne, ich war's schuld. Genau, ich bin dann lieber nach Norwegen gejettet und hab mir da andere Bands angeguckt. Aus den 70ern.
Natürlich. Warst du denn letztes Jahr auf Konzerten?
Ja, letztes Jahr, also ne, 2020, im März 2020 war mein letztes Konzert tatsächlich und das waren Saga. Also, das heißt, da sind wir natürlich auch irgendwie bei einer 80er-Jahre-Band, Saga, ne, die hatten halt ihre größten Erfolge Anfang der 80er und sind gerade in Deutschland sehr populär gewesen, kanadische Rockband. Sind immer noch sehr aktiv und ja, da sind jetzt auch schon Konzerte angekündigt. Mal sehen, ob die stattfinden. Also irgendwann in einem halben Jahr vielleicht.
Das heißt, du warst noch auf keinem Autokino oder Maskenpflicht oder 2G oder sonst was Konzert? Nee,
weder noch. Also ich weiß nicht, Autokino, Maskenpflicht, ja, Maskenpflicht schon eher, aber Autokino, kommt da irgendwie Stimmung auf? Ich weiß es
nicht. Ich war auch noch, ich war auch noch auf keinem Maskenpflichtkonzert, nur auf, wir setzen freiwillig drauf.
Also Maskenpflicht, ja klar, ne? Ich meine, wenn es dadurch möglich ist, was soll's? Also
ja, wie gesagt, ich bei mir waren das tatsächlich freiwillige Nummern oder so. Das war aber noch, ich finde mittlerweile mit Testpflicht, ohne jetzt zu weit hier ins Tagespolitische abzurutschen, finde ich das da auch eine wesentlich machbarere Nummer. Aber bevor das so war, im Moment ist ja sowieso gar nichts, fand ich das eigentlich eine ganz nette Sache. Autokino ist natürlich vom Feeling, unbeschreiblich. Nein, also natürlich nichts für die Ewigkeit, aber muss ich sagen, das wäre mir doch zu schade gewesen, das Ganze nicht einmal mitzuspielen. Aber wir hoffen auf ein besseres 2022, nicht zuletzt, weil wir immer noch auf die großartige Die 80er Live Show in Düsseldorf warten. Die jetzt, wo liegt sie gerade? Im Oktober?
Im November, Mitte November. Im November. Und das wird dann natürlich Playback Deluxe, nehme ich mal an. Bis auf den Gesang vielleicht. Ich weiß es nicht, aber technisch kann ich mir das anders nicht vorstellen. Aber einfach nochmal die alten Recken zu sehen, die alten Pop-Recken oder die Stars von damals.
Wir gehen nochmal kurz durch. Dabei sind Alphaville, Samantha Fox, Nick Kershaw, Sandra, Thomas Anders, ABC, Holly Johnson, Tony Hadley von Spanner Ballet und moderiert das Ganze selbstverständlich von Peter Illmann. Deshalb, ja, ich würde sagen, wir sehen uns alle da, oder? Boys of Summer Fan-Treffen auf Tribüne B ist schon mal gesetzt auf jeden Fall.
So ist es. Was hatten wir noch? Wir hatten in Folge 6 dann das Robo-Spektakel. Kraftwerk versus Bartos live. Und
ja, im Grunde.
Die Quintessenz, die war eigentlich, beides passt, ne, für sich genommen. Und Kraftwerk ist dann natürlich noch ein bisschen mehr Show. Und wie sieht's aus?
Bartos noch ein bisschen mehr Musik. Nein. das war im Grunde die Fortsetzung der Folge, weil ich eben auf einem Kraftwerk-Konzert war und auf einem Karl-Bartos-Konzert und ich hoffe mal sehr, dass wir daraus eines Tages auch nochmal ein Tauschkonzert machen können und beides zusammen angucken können. Und tatsächlich wird ja wohl auch 2022 ein hoffentlich sehr aktives Kraftwerk-Jahr und ich habe auf jeden Fall auf dem Zettel, dass ich die Kraftwerk-Ausstellung in Düsseldorf besuche, die im Moment läuft. Trotzdem wollen Kraftwerk, glaube ich, alles andere als museal sein, sondern haben auch noch mehr Konzerte, unter anderem in Bonn, wenn ich nicht irre, angekündigt. Und zur Ausstellungseröffnung gab es jetzt eigentlich auch eines der sehr seltenen Interviews mit Kraftwerk-Chef Ralf Hütter. Und jetzt freuen wir uns hier gerade in der Kamera. Ich finde, auch hier können wir jetzt mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren. Sollte sich jemand nochmal diese besagte Kraftwerk-Folge anhören, werdet ihr eventuell ein paar komische Schnitte beim Namen Ralf Hütter bemerken, was dadurch zustande kam, dass meine Wenigkeit beim Sprechen leider öfter mal wieder besseren Wissens Karl Bartos und Ralf Hütter verwechselt hat. Und wir, glaube ich, exakt einen korrekten Take, wo ich Ralf Hütter sage, drin hatten. Und alle anderen Takes mit diesem einen klanglich nicht wirklich passenden überschnitten wurden.
Das heißt, wie hört sich das dann an? Ja, aber also wenn man von Kraftwerk spricht, dann muss natürlich auch immer der Name Ralf Hütter.
Das ist wunderbar. Deshalb sollte ich mir mal eine fertige Soundpalette, wie ich seinen Namen ausspreche,
basteln. Du brauchst so einen Buzzer auf jeden Fall, wo du dann immer irgendwie den Namen dann einblenden kannst.
So, zurück zum Thema gebast. Es gibt eines der seltenen Interviews bei Zeit.de und was ich ganz interessant finde, wir leben ja durchaus jetzt schon in einer Zeit, in der wir uns mit Hologrammtourneen von verstorbenen Künstlern etc. auseinandersetzen müssen. Und nachdem
Ralf Hütter
ja durchaus das letzte noch Original-Kraftwerk-Mitglied oder aus der Hochphase-Mitglied ist, das noch dabei ist, kommt dann eben auch die Frage auf, wie es denn eigentlich weitergeht irgendwie. Wie kann die Idee von Kraftwerk auf lange Sicht weiter existieren oder lebendig bleiben? Und im Hinblick auf kommende Konzerte sagt er dann auch, der Geist lebt weiter, ob ich da als Bio-Figur noch dabei bin oder nicht. Was ich schon mal, das ist auf jeden Fall Mensch-Maschine in Perfektion, würde ich sagen.
Aber wir hoffen natürlich, dass wir Ralf Hütter weiterhin bei Kraftwerk in Realitas sehen können.
Aber was ist schon Realitas? Wie er sagt, künstliche Intelligenz ist nicht sein Thema, wir brauchen künstlerische Intelligenz.
Oh.
Großartig. Okay. Also, es lohnt sich sehr. Und dann, wir sind im Mai 2021, kam die Idee auf, statt eine Folge über einen Song, nochmal eine Folge über ein Album zu machen, das es nämlich haarscharf nicht in unsere beiden Top-5-Listen geschafft hat.
Und zwar waren das Frankie Goes to Hollywood mit Welcome to the Pleasure Dome. Ne? Frankie Goes to Hollywood kennen wir alle durch die Singles Relax, Two Tribes. Und jetzt natürlich zu Weihnachten auch The Power of Love. Und das ganze Album ist eigentlich so unterschiedlich wie großartig, dass wir uns
über das Ganze... So Frankensteins Monster halt, zusammengeklebt aus allem, was gerade rumlag.
Ja, da gibt es natürlich schon unterschiedliche Ansichten. Ne? Also ob jetzt jeder Song oder jede Coverversion wirklich so toll ist. Also sie haben sich auch am Boss versucht, Ich fand das immer relativ stimmig, aber jetzt die eingefleischten Bruce Springsteen-Fans, die es auch in den USA reichlich gibt, die haben dann Frankie Goes to Hollywood in die Schranken gewiesen, als sie live aufgetreten sind und ihnen auch etwas ihren Unmut kundgetan. Und Naja.
Aber wir haben ja eigentlich gerade in der Folge gemerkt, wie sehr es auf Kontext ankommt. Denn ich finde, nicht zu Unrecht funktionieren eben Singles Feel Relaxed oder Power of Love auch alleinstehend sehr gut. Und ich finde, viele andere Sachen, wir haben ja auch Songs von unter einer Minute oder so, funktionieren eben nur als Gesamtwerk. Ne? Und wenn man es eben als den feucht-fröhlichen Pleasure-Fiebertraum sieht, der das Album nun mal ist, hat das schon mal einen ganz anderen Vibe nochmal, als wenn ich jetzt auf Zufallswiedergabe ein Bruce Springsteen-Cover höre.
Ja.
Ich glaube, da fing das Ganze auch an, dass wir uns wirklich beim Hören teilweise so viele Musikvideos angeguckt haben, was auf jeden Fall auch meinen Horizont nochmal ziemlich erweitert hat. Und
warst du so schockiert wie der andere junge Kollege, mit dem ich mal gesprochen habe, der sagte, irgendwie mit 16 sei er auf einem Gothic-Festival gewesen und ihn hätte es schon ziemlich irritiert, wie viele, also so Cyber-Gothic und keine Ahnung, also er fand das schon ein bisschen irritierend, also das ist natürlich schon so eine ganz andere Welt, die sich da auftut und das muss man natürlich auch erstmal verarbeiten.
Nein, nicht, dass es das gibt und sonst was, aber überhaupt die Vorstellung, dass sowas, egal ob jetzt, ne, dann lass es eben nur nach 22 Uhr oder in entschärfter Version, aber dass auch nur ansatzweise sowas damals im Fernsehen lief oder so, das war mir tatsächlich nicht klar. Da dachte ich jetzt schon in meiner sehr eigenen Sicht irgendwie, dass dann irgendwie die 2000er der Gipfel der Fahnenstange.
Ach
so, genau, richtig, wie du sagst. Und dass das damals schon so ging irgendwie, das hätte ich halt nicht gedacht. Wir beschäftigen uns ja auch in der Folge mit kontroversen Reaktionen auf Texte und Plattencover.
Aber ich glaube, da hat natürlich auch jede Zeit dann einerseits die Bewegung, die dann halt immer mehr versucht und dann auch wieder so eine Gegenbewegung, die dann sagt so, oh, das geht auf gar keinen Fall. Und ich meine, das erleben wir eigentlich so in jedem Jahrzehnt und da ändern sich dann halt die Vorzeichen so ein bisschen und dann wird aber wieder auf einem anderen Bereich werden dann wieder die Maßstäbe verschoben und ja.
Klar, bei den 80ern war es natürlich noch mehr als heute, hattest du diese Gatekeeping-Funktion, also was lässt man überhaupt ins Fernsehen irgendwie? Mhm. Heute kannst du halt schnell mit irgendwas Provokativem den nächsten TikTok-Trend oder sonst was irgendwie landen. Aber dass das überhaupt damals, ich weiß nicht, lief sowas dann auf BBC? Wahrscheinlich ja, ne?
Oder, ich denke also, schon, ja, genau. Aber dann wurde vielleicht
durchgelassen.
Ne, ich meine, von Relax gibt es, glaube ich, dann zwei Videos. Einmal, wo halt die Bandmitglieder da in den Schwulenclub gehen und dann gibt es dann halt die Version, wo sie einfach nur auf der Bühne stehen und ja, da hat man dann halt die, was weiß ich, in dem Fall ist dann nicht die MTV-friendly Version, sondern dann halt eben die BBC-friendly Version.
Ah. Und also ihr merkt, es gibt einiges zu entdecken. Es ist eines der kuriosesten, aber bestimmt auch besten, bis interessantesten Alben der 80er. Welcome to the Pleasure Dome. Folge 7. Hört mal rein, hört euch auch gerne durch den Teil der Playlist, der zu dieser Folge gehört, einfach runterscrollen und wenn es euer Ding ist, dann hört euch die Folge an und lasst es uns wissen.
Dann ging es weiter mit One-Hit-Wondern, der One-Hit-Wondern vor allen Dingen, also One-Hit-Wonders der 80er.
Da hatten wir ein bisschen was zusammengetragen und ich wundere mich gerade ein bisschen. Die Folge heißt 5 One-Hit-Wonder der 80er, ich komme aber irgendwie auf 6. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir jeweils 3 Stück rausgesucht haben. Und es dann darauf hinaus lief, dass wir uns die Wikipedia-Beschreibungen vorgelesen haben. Und zwar ohne zu wissen, um wen es geht. Und ich erinnere mich, dass es mit Samantha Fox und Touch Me losging. Und ich weiß, dass mir später ein treuer Hörer unseres Podcasts noch gesteckt hat, dass er dann auch damals in den 80ern ein, was war's denn? Ja, nicht doch, so eine Art Strip-Poker-Spiel mit und von Samantha Fox irgendwie wohl hatte. Kommt mit dem Satz, wir hatten ja sonst nichts oder so.
Ich glaube, das waren dann
einer der schönsten
ich glaube, das waren dann so die Spiele, wo der Joystick, den man damals zum Spielen brauchte, irgendwann ganz schnell kaputt ging.
Also, wenn deshalb können wir euch wie immer nur motivieren, wenn auch ihr noch ähnliche Bekenntnisse für den anonymen 80er-Jahre-Beichtstuhl hier im Boys of Summer Podcast habt, dann schreibt uns immer gerne auf Facebook oder natürlich auch auf Instagram unter Boys of Summer Podcast. Wir nehmen alles gerne und natürlich immer vertraulich entgegen.
Was mir bei Samantha Fox noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie ja 1983, da war sie gerade 17, schon oben ohne, auf als Seite 3 Girl der Sun auftauchte. Und wie hat sie das gemacht mit 17? Die Eltern haben ihr Einverständnis gegeben. Also insofern, na gut, kann man so machen.
Also wir merken, ja, ich wieder mal eine Lehre für mich, dass die 80er verruchter in der Öffentlichkeit total waren, als ich es eingeschätzt hätte vielleicht. Was hat man noch für Songs dabei, Eckart?
Wir hatten auch dabei Grauzone, dass ich mir daraufhin dann auch nochmal richtig angehört habe, weil am Ende dann ja wirklich so ein total abgefahrenes, was ist das, Saxophon-Solo?
Synth-Saxophon, nee, ich glaube, es ist ein richtig Saxophon, ja. So sehr wie es quetscht, genau.
Vorkommt.
Den Song hast du dir angehört.
Den Song, aber, ja, den habe ich mir angehört und der ist ja gar nicht so schlecht eigentlich.
Das klingt aber jetzt wohlwollend, hör mal. Ich weiß nur, dass ich mir seitdem eigentlich das Album, das Debütalbum, was ebenfalls Grauzone heißt, anhören möchte.
Hast du es geschafft?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mir aber endlich mal die auch abenteuerliche B-Seite von Eisbär angehört. Die heißt, glaube ich, Ich lieb sie.
Ich lieb sie wirklich? Nicht. Ne, keine Ahnung, du, ich weiß
okay, es das nicht. Ich weiß nicht, war das jetzt so eine Rammstein-Trio-Mischung irgendwie, was du da gemacht hast gerade? Ich muss es immer noch nachhören und packe mir das hier mit auf meine To-Do-Liste.
Was haben wir noch? Wir haben Dexys Midnight Runners, Come on Arlene. Also wirklich so ein Song, der, ich weiß nicht, der das ist doch so eine Art Song, die so kein Pendant kennen. Also das heißt, das ist irgendwie so ein Outstanding-Song, der einfach, ich weiß nicht, so ein Archetyp irgendwie geworden ist. Das heißt, also
für mich ist es der Top-Song, was auch sich in der Folge gezeigt hat. So, Alex spielt 80er-Jahre-Musikquiz auf Amazon Alexa, um sich für seinen Podcast vorzubereiten. Dann kommt der Song und du kannst ihn halt auswendig mitsingen, hast aber keine Ahnung, wie er heißt. Oder ja, das vielleicht noch halbwegs, aber vor allem nicht, von wem er ist, ne? Das ist für mich kann man Eileen. Insofern danke auch wieder für diesen Bildungsleckerbissen in der Folge. Bitte. Danach haben wir uns ein bisschen weitergebildet mit Life is Life von Opus und diversen Coverversionen. Genau, und ich habe damals noch What von Captain Sensible eingebracht, den ich auch seit irgendwann darum auf Platte habe. Ich bemerke, dass der beim DJing teilweise ganz schön ein bisschen lang ist am Ende.
Wie kommt er an?
Der kommt schon gut an, aber er ist natürlich, weil er in diesem lustigen Hip-Hop-artigen die ganze Zeit ist oder so, hat er jetzt keinen Höhepunkt, sondern
Das heißt also, wenn es gut ankommt, dann könnte der Song auch 10 Minuten lang gehen. Wenn es jetzt nicht, ja, wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann sind auch 5 Minuten schon zu lang.
Erstmal wird es danach Zeit, das Boot zur See zu lassen und mal richtig schön abzudüsen mit dem einzig wahren Soundtrack
Miami Vice und Axel F. Das heißt also Jan Hammer, Crockett und Tubbs, der weiße Ferrari, die gut sitzenden Anzüge und
ich lese gerade nur die Titelbeschreibung. Heiße Schlitten, Explosionen, geile Mucke. Und ich finde, viel deutlicher muss man die Folge, viel mehr kann man zu der Folge fast schon nicht mehr sagen. Genau, wir haben uns durch Axel F., durch die Top Gun Anthem, den Miami Vice Theme und Crockett's Theme durchgehört und ja, ich meine auch durchaus mit dem gewagten Titel, das ist der Sound der 80er.
Aber da ging es natürlich auch um die Synthi-Sounds. Aber viel wichtiger ist natürlich, Alex, hast du in der Zwischenzeit Miami Vice gesehen? Hast du in der Zwischenzeit vielleicht Top Gun gesehen?
Ich möchte zum nächsten Thema springen, weil ich hier nicht gut wegkomme. Jetzt ist aber auch die Jahreszeit dafür wieder vorbei, ne? Aber
Top Gun geht immer. Da steht natürlich die Liebesgeschichte im Vordergrund und Liebe ist natürlich ein allgemeingültiges Thema. Insofern.
Liebe ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen.
Natürlich.
Ganz genau.
Liebe zu Synthesizern.
Genau, dann haben wir uns zur Jubiläumsfolge aber direkt ein weniger liebevolles Thema gegönnt, sondern um den Leuten direkt richtig Lust auf die Folge zu machen, haben wir sie genannt. Und der Tag ist gelaufen. 8 nervige 80er-Hits. Und
da gab es dann auch auf Facebook tatsächlich einen Kommentar, der sagte, 80er-Jahre-Musik, da ist doch alles gut. Also sinngemäß. Da denke ich mir so, nein. Eindeutig nicht.
10 Jahre keine schlechte Musik, ist natürlich auch, das gab es auch sonst nur in den 2000ern. Ja, eben. Genau, wir haben hier einen kleinen Warnhinweis platziert, dass man die Folge nur mit Ohrenstöpseln hören sollte. Das heißt, wenn ihr welche da habt, würde ich euch auch glatt die nochmal empfehlen. Und ich weiß, das Ganze hat sich dann auch noch so ein bisschen zur steile These-Folge entwickelt. Nach deinen schamlosen Attacken auf Michael Jackson und
da bleibe ich aber dabei. Also Dirty Diana, das ist einfach so ein Song, der kommt einfach nicht auf den Punkt.
Von mir aus ja, aber bei Smooth Criminal bin ich einfach raus. Und ich sehe gerade, wir haben am Ende auch schon ordentlich auf die Weihnachtsfolge vorgegriffen. Wie kann das denn nur sein? Ich glaube,
wir haben das nur offen diskutiert, ob Last Christmas natürlich schon, ob der in so Folge gehört, die nervigsten 80er-Hits oder nicht. Also wir haben das offen diskutiert, genau. Und wir sind, glaube ich, nicht zu einem Ergebnis gekommen.
Ja, er hat es in die Playlist geschafft, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt allein schon unsere Folge 20, die letzte Folge, unsere Weihnachtsfolge durchgehe, gibt es da schon locker nervigere Dinge bei. So, das ist einfach so.
Absolut.
Genau, dann ging es in den Sommer und wir haben weitergemacht mit unserem Konzept eine Folge, ein Song. Und haben einen meiner unkaputtbaren Lieblingssongs, nämlich Down Under von Man at Work, ausgesucht. Und da wird auch mal das Thema Copyright oder geklaute Melodien oder sonst wie, oder wie weit bedient man sich eigentlich bei Existierenden in den 80ern beschäftigt. Und ich weiß, da gab es auch einige lustige Zitate von Man at Work Sänger. Colin Hay zum Thema. Wir haben Kinderlieder gehört im Podcast. Wie stark ist das denn? Denn bei einem solchen sollen sich Men at Work bedient haben. Und
Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, in der Hinsicht, dass dieser Vergleich, beziehungsweise sie haben sich ja tatsächlich an dieser Melodie irgendwie inspirieren lassen und das stimmt schon, aber irgendwie.
Aber unterbewusst.
Unterbewusst natürlich, aber irgendwie, was dann natürlich genauso dazu gehört, ist, dass Down Under trotzdem ein Klassiker geblieben ist. Also normalerweise denkt man dann ja so, oh, jetzt hat es mir irgendwie den Song zerstört, aber bei mir überhaupt nicht. Also ich.
Nein, vor allem würde er ja eigentlich auch ohne die Melodie funktionieren. Würde ich behaupten. Also wir wissen, es geht wirklich nur um diese Flöteneinwürfe, die ja. Das Intro und Interludien begegnen. Also
genau.
Ich würde mir doch anmaßen, dass halt dann schon der euphorische, vielstimmige Refrain doch immer noch ähnliche Euphorie auslösen würde, hätten wir diese Flötenmelodie nicht dabei.
Dann natürlich noch die wichtige Frage, Alex. Wir haben ja über das Vegemite-Sandwich gesprochen und du hast es nicht probiert, okay.
Nein, also ich glaube, wir kamen mir dabei raus, dass es irgendwie das deutsche Pendant zu Rübenkraut wäre, das australische Pendant zu Rübenkraut.
Also ich habe nochmal so in meinem Gedächtnis gegraben und meine Oma hatte tatsächlich dann das deutsche Pendant und das ist nicht Rübenkraut, sondern es gibt eine Paste, die heißt der Vitam R. Und die gibt es, glaube ich, immer noch. Also wir machen jetzt hier ein bisschen Werbung tatsächlich für diesen, was war es gleich, was war das für ein Stoff?
Gerstenmalz.
Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall so ein tiefbrauner
Hefeextrakt,
okay. Ein Brotaufstrich, der ein würzigen Geschmack hat, glaube ich. Meine ich mich zu erinnern. Damals.
Ist das schon, wenn ich bei Wikipedia lese, mäßig bis gut streichbar. Da geht mir schon die Lust flöten. Okay. So ein bisschen. Aber ja, also irgendwie so ein klassischer Fall von schmeckt scheiße, muss man aber
ist total gesund, garantiert. Und nahrhaft. Genau.
Also ihr hört, der Song ist voll mit australischen Klischees und vielleicht auch Vorurteilen gespickt. Und ja, es ist die Nationalhymne, die diesem Land nie vergönnt war. Danach ging es weiter nach Amerika. Nämlich haben wir uns einen weiteren Song angehört im Boys of Summer Podcast, nämlich The Boys of Summer von Don Henley.
The Boys of Summer. Das war, glaube ich, so die erste Erkenntnis natürlich, dass es The Boys of Summer ist. Und ja, melancholischer Song. Und kannst du dir den immer noch gut anhören oder sollen wir uns jetzt doch irgendwie umbenennen?
Alles gut. Wie gesagt, ich habe da auch zwei grundverschiedene Sachen im Kopf und würde, ich glaube, der lief sogar dann nochmal im Radio und ich habe währenddessen eigentlich überhaupt nicht wirklich dran gedacht, dass wir auch so heißen, weil dieses The Boys of Summer irgendwie auch so ein bisschen im Runtergehen der Melodie abgehandelt ist und nicht so das große Hauptding. Ja, ja. Ist ja, ne, der Refrain sage ich, I can feel you, und wenn das stattdessen jetzt Boys of Summer wäre, dann hätte das vielleicht auch mal einen anderen Effekt auf einen, aber hier, nee, hör mal, alles easy, super Song nach wie vor. Wir haben, wir haben in der Folge darüber gesprochen, warum wir heißen, wie wir heißen und uns auch durch Coverversionen gewühlt, die alles in allem eine ganze Ecke erträglicher waren als in der Africa-Folge.
Ja, Don Henley war ja früher bei den Eagles und ich finde, das geht bei mir noch weniger zusammen. Also, dass er der gleiche ist, der auch Hotel California irgendwie mit eingespielt hat. Und,
ja, und singt nicht zu vergessen. Und, singt, ne? Ja. Und jetzt natürlich eben wieder bei den Eagles ist, oder ja, einfach nur in deren Auflösung. Oder,
ja, genau.
Genau, und den Song auch durchaus mit in die Konzerte schleppt. Aber auch das haben wir uns angehört in Folge 12, The Boys of Summer.
Dann ging es weiter mit einem Triple, und zwar mit unseren Sommerhits. Und wir dachten, es sei eine total gute Idee, das einfach auf 3 Folgen zu verteilen. A, weil wir auch im Sommer im Urlaub waren tatsächlich. Das heißt, wir haben ein bisschen vorproduziert, das können wir ja ruhig sagen, und sind letzten Endes bei 12 unsterblichen Sommerhits rausgekommen. Und welcher hat dir den Sommer am meisten versüßt, sagen wir mal so?
Boah, also ich muss sagen, das war für mich 3 Folgen, wo du wirklich ordentlich recherchiert hast und ich da stand und wieder mal dachte, ui, du kennst ja doch irgendwie, ja, was heißt, du kennst echt wenig. Nee, aber so 4-5 Songs, die ich nur sehr am Rand auf dem Schirm hatte, waren halt auf jeden Fall dabei. In der ersten Folge ging das noch recht gut los. In der ersten Folge hatten wir Vamos a la Playa, Let's Dance, ja. Sunshine Reggae und Walking on Sunshine. Hier muss ich sagen, wir haben uns auch lange in der Folge darüber unterhalten, wie vielleicht nervig, vor allem aber wenig subtil Sunshine Reggae eigentlich ist. Muss ich aber sagen, habe ich mir daraufhin dann nochmal als Single gekauft und wir haben uns darüber unterhalten, dass dieser Song nicht von Bob Marley ist. Nein, aber generell, dass er halt sehr, mag man es nennen, wie man will, käsig, zuckrig, irgendwas ist. Aber ich muss sagen, ich habe ihn dann oft gehört. Ich habe ihn jetzt nicht jeden Abend, wenn ich unter der Kokospalme eingeschlafen bin, gehört, das jetzt nicht, aber hat mich doch ein bisschen begleitet.
Dann hatten wir in der zweiten Folge, hatten wir Markus, natürlich unsterblich, ich will Spaß, und hätten wir natürlich auch einbauen können in die noch kommende Neue Deutsche Welle Folge, aber jetzt haben wir den Song einfach schon mal reingehauen. Dann Duran Duran, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass in der Folge das doch eigentlich der beste Song ist, oder?
Das ist so, und vor allem war es auch eine der visuell spannendsten Folgen, denn ich habe auch wirklich in den Sommerfolgen sehr viel über die Kunst der 80er-Jahre-Musikvideos nochmal gelernt, und bei Ich will Spaß von Markus gab es ja nur irgendeinen Live-Auftritt mit relativ durchtrieben dreinblickendem Markus, und das war das hintereinander mit der doch recht aufwendigen Strandproduktion von Rio, von Duran, war schon.
Wobei er angeblich irgendwie bei den Drehs, also die ja irgendwie so teuer waren, dass dann die Kameraleute oder das Filmteam kein Geld mehr für irgendwelche, ich weiß nicht, Filme, die man dann einlegen musste, hatte. Und man musste dann irgendwelche Strandbesucher dann bitten, doch mit ihren Kameras noch irgendwie was zu filmen. Keine Ahnung. Also soll so gewesen sein. Ja. Da wurde das Budget etwas gesprengt.
Großartig. Genau, La Bamba hatten wir noch drin und natürlich Cruel Summer von Bananarama, die ich auch jetzt im Regal habe. Ich werde gerade Rio habe ich nicht im Regal, weil ich immer noch darauf warte, dass diese supergeile 90er Duran Duran Best Of einfach nochmal auf Platte rausgebracht wird.
Welche meinst du jetzt? Die Strange Behavior oder die mit den 12-Inch Mixes?
Nee, ganz, ganz stumpf Duran Duran Greatest Hits.
Okay.
Ganz simpel, wo ich aber sagen muss, es ist 80 Minuten lang, also Doppel-LP wäre das dann und
ja.
Ne, großartige Band, aber wär's für mich mit einer ordentlichen Best-of tatsächlich womöglich doch getan irgendwie. Also,
das heißt, vielleicht wäre das hier auch ein guter Aufhänger für eine kleine Online-Petition. Bitte, Duran Duran auf Vinyl für Alex.
Jawohl. Und in Folge 3 ging es dann tatsächlich los mit, um deine Frage von vor 20 Minuten mal zu beantworten, welcher Song mich am meisten durch den Sommer begleitet hat. Ich denke mal, das war The Safety Dance von Men Without Hats, der sowohl als im Alltagsgebrauch als auch als gute Launewecker als auch als Geheimtipp auf eigentlich nicht 80er-lastigen Partys super funktioniert hat. Ne? Schön Spielzeit unter 3 Minuten, gute Laune ins Gesicht und großartig. Also
ich finde auch, der Song, der ist auch wieder so ein Archetyp. Also da gibt es irgendwie gar keinen Pendant zu. Also ich würde jetzt überhaupt keinen Song kennen, der die Synthesizer so einsetzt. So.
Hey, so wuchtig auch irgendwie, aber ohne aggressiv zu sein dabei, genau.
Total,
ist ja alles
obwohl es ja safe. Um Pogo.
Wenn es darum geht, was steckt eigentlich hinter dem Safety Dance und warum ist der Pogo kein Safety Dance? Da können wir euch empfehlen, einmal in Folge 15 reinzuhören mit dem Titel Ice in the Sunshine, schon wieder 4 starke Sommerhits. Und jetzt haben wir schon angesprochen, genau, ebenfalls mit drin war Like Ice in the Sunshine, Holiday von Madonna und Lambada von Kaoma. Und da geht's nochmal um den Fall Copyright, beziehungsweise nicht Copyright, sondern was passiert eigentlich, wenn ich komplett einen Song kopiere, ohne es so anzumelden?
Ja, und die Single, die ich mir dann tatsächlich für 50 Cent gekauft habe, von Lambada, da steht dann tatsächlich noch der falsche Autor drauf. Großartig. Das heißt, also dieser Umstand, der war 19, also ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, irgend so ein Repress oder so, also da war der das Gerichtsurteil noch nicht gesprochen. Und
das heißt, du hattest aber schon du hast ja schon den Großteil dieser, 12 Songs hier dann noch im Regal, oder? Ich muss auch ganz kurz herschieben, Let's Dance hatte ich schon und Vamos a la Playa habe ich mir auch noch gekauft, dann wäre ich vollständig.
Naja, nee, eigentlich nicht. Also bei Beagle Music, da habe ich dann eher das Eis gegessen.
Selbstverständlich. Ja, aber ich meine, wenn schon Lambada da ist, du wolltest
ja tanzen mir, üben im Lockdown. Ich dachte jetzt, komm, ach, da ist so irgendwie 50 Cent, die packe ich jetzt auch noch mit rein. Und
natürlich. Ja. Genau.
Hörst du einmal rein, ja.
Das war dann auch die Phase, in der unsere Sommerurlaube zu zweit in der Karibik beim Surfen und sonst wohin fielen von dem Geld, das ihr uns über Patreon generiert habt. Und wenn ihr uns den nächsten Luxusjachturlaub finanzieren wollt, dann sei hier nochmal der Hinweis auf unser Patreon-Kanal unter patreon.com/voicewasserma-podcast. Wir freuen uns, wenn ihr helft, den Podcast am Laufen zu halten. Eine Folge später haben wir uns dann eigentlich so ein bisschen so ein öffentliches Urlaubsupdate gegeben und über meine DJ-Aktivitäten und meine Versuche, 80er-Jahre-Musik mit in jungen Menschen unterzuschieben, gesprochen. Und wir hatten natürlich auch unser erstes Gewinnspiel. Also ihr merkt, es lohnt eigentlich immer, jede Folge reinzuhören, denn da, wo die herkommt, gibt's mit Sicherheit noch mehr. Und danach ging es weiter, ich erinnere mich genau, mit Eckarts Herzensthema.
Ja, genau, Herzensthema. Oder man kann auch sagen, da habe ich jetzt wirklich jede Hemmschwelle verloren und mir wirklich den Plattenschrank vollgehauen. High Energy heißt das Zauberwort. Und hier vor allen Dingen, da ist der Produzent Bobby Orlando zu nennen, der Anfang bis Mitte der 80er so viele Sachen produziert hat in diesem Bereich. Also er hat wirklich auch super viel produziert, dass man sich die Plattenschränke...
Alles weggebügelt, ja.
Ja, total. Also von ihm, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu veranschaulichen, von ihm stammt das Zitat: Ich habe mehr Platten produziert als jeder andere auf der Welt. Es gibt niemanden, der mehr Platten veröffentlicht als ich. Wenn ein Produzent die Fähigkeit hat, Platten zu produzieren und er es nicht tut, dann ist er ungehorsam gegenüber Gottes Befehl. Das heißt also, er ist tiefgläubig und sieht einfach seine Plattenproduktion als, ja, er kann da einfach nicht raus. Und
okay, also der Herr spricht durch seine Produktion, ja.
Ja, das eigentlich nicht, ne? Aber
nee, aber wie schamlos man wirklich Quantität über alles dann heben kann, ist tatsächlich schon, naja, gut.
Gut, aber ich bin eben total auf den Leim gegangen, weil ich habe seitdem, ich weiß nicht, also 2 Alben von The Flirts, sicherlich 3 Singles von The Flirts, dann ein Album von Roni Griffiths, ein Album von Divine. Das heißt also, es ist schon einiges zusammengekommen und es ist natürlich schon ganz, ganz deutlich, dass er so seinen Signature-Sound irgendwie gefunden hat und den ziemlich reproduziert hat. Also das heißt, er hat sich schon selbst kopiert, das kann man schon sagen. Und
man sieht es ja schon mit Blick auf die Playlist auch, dass wir hier wirklich 9 Songs drin haben insgesamt. Das ist ja schon nochmal mehr, als was sonst haben wir. Ja. Ne? Also das... da kam einiges zusammen. Aufstieg und Fall der 80er-Disco. Aber Eckart, wenn es jetzt hier schon um schamlosen Konsum geht, würdest du sagen, dass du 2021 so viele Platten oder Singles gekauft hast, wie in keinem anderen Jahr bisher?
Puh, ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich im Ausland bin und da irgendwie in die Plattenläden gehe, dann sind da irgendwelche Grabbelkisten und man denkt sich dann irgendwie, ja komm, bei 1 Euro, da kann man jetzt auch nichts falsch machen. Also das heißt, packe ich die Platte auch noch mit ein und da hat man schnell mal 10 zusammen. Hm. Ne? Und dann nochmal 10 und nochmal 10. Dann kauft man sich dann auch noch Sachen, die man unbedingt haben möchte. Und Natürlich. Dann kommt man schnell mal auf 50 neue Platten pro Jahr. Was eigentlich nicht so viel ist, ne?
Nee, aber es läppert sich halt. Ne? Ja. Also ich sag mal so, ich hab mir jetzt schon geguckt, ob ich morgen so Ikea fahre und das nächste Kallax hole irgendwie so. Also das ist immer so die ganze Zeit, nee, und ne, jetzt habe ich irgendwie wieder einfach hinzugenommen irgendwie und dann das alles ja so ein bisschen entzerrt und in jedem Fach sind jetzt noch so 2, 3 Platten Platz und dann denkt man irgendwie, ja, aber also warum dann plötzlich ein ganzes Fach dazu kommt, weiß man auch nicht, aber nein, ich finde das, was du sagst, auch nicht viel, aber die Frage ist halt, wie lange lebt man diesen Lifestyle, bis die Freundin einen sitzen lässt, oder wie auch immer.
Live in the 80s dream.
So ist es. Das heißt, wenn ihr ein Kaufproblem mit Platten habt, dann hört doch einfach Spotify. Nein, nein, aber dann erzählt uns gerne von euren Erfahrungswerten. Oder wenn ihr sagt, ich habe die dickste Plattensammlung der 80er, ich habe jede Bobby Orlando-Platte aus jedem Land der Welt in der Erstpressung und ihr zwei Typen habt überhaupt keine Ahnung von nichts, dann schreibt uns, wir holen euch in die Sendung, versprochen.
Das würde ich auch gerne hören, tatsächlich, wenn es so jemanden gibt. Also.
Richtig. Also wir würden das gerne hören und dann gab es dieses Jahr natürlich noch etwas, was wir gerne sehen wollten, nämlich den seit 2003 immer wieder verschobenen neuen James-Bond-Film. Nein, aber seit 2019 immer wieder verschobenen James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben. Da wird natürlich gesagt, James Bond ist auch seit jeher sehr verknüpft mit seinen Titelsongs. Und es gab ja tatsächlich mal eine Zeit, wo man etwas fleißiger mit neuen Filmen war, als es heute der Fall ist. Und das waren natürlich die 80er, wo insgesamt 5/6 James-Bond-Filme erschienen sind, die wir uns daraufhin einmal angehört haben. Und ja, auch durchaus so ein bisschen den Einfluss beobachtet haben, wie man erst an den klassischen Pop-Soul-Nummern festhielt, ehe sich dann Bands wie Duran Duran und Aha mit rein drängten. Und Eckart, du bist nicht nur im Vinylkaufrausch, auch das DVD-Regal erfährt stetigen Zuwachs, ich gehört habe.
Nein. Also nicht bei mir, aber ich habe jetzt tatsächlich noch zwei James-Bond-Filme gesehen, die ich bislang nicht kannte. Und zwar war das einmal For Your Eyes Only.
In deinen Augen natürlich.
Mit Roger Moore und A View to a Kill mit Roger Moore.
Jawohl. Und damit haben wir schon das obere und untere Ende der Fahnenstange von der Qualität der 80er-Jahres-Songs eigentlich auch schon abgedeckt.
Genau, also von den Songs. Von der Machart her kann ich mittlerweile besser nachvollziehen, dass man halt so also die späteren Roger Moore-Filme, also dass die halt so ein bisschen klamottig sind, dass die einfach eher so eine Parodie sind. Da gab es ja große Kritik und ich kann es mittlerweile nachvollziehen. Trotzdem finde ich Roger Moore als James Bond nach wie vor. Ich finde, es passt trotzdem.
Hast du Keine Zeit zu sterben gesehen? Ich glaube, als wir die Folge aufgenommen haben, hatte ich ihn gesehen und du noch nicht. Und wir wollten auch so natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht spoilern. Wie war es bei dir?
Ich habe nicht gesehen, nicht? Nein.
Nee.
Nein. Boah, wann kommt der im ZDF?
ZDF ist ja gar nicht der heiße Spot. Der beste James Bond Spot ist ja so MDR um 23:55 okay. Unter der Woche. Das ist so,
danke für den Hinweis.
Das ist so, wann James Bond läuft.
Okay. In 3 Jahren dann allerdings erst.
Richtig, genau. Nein, für mich auch die Folge, die anschließend mit dem wahrscheinlich teuersten Kauf, nämlich das 3LP? 3? Genau, mit allen aktuellen 25 James Bond Songs verbunden war. Ist ja immer so eine Sache, weil so eine Reihe ja gefühlt nie beendet ist, aber ich dachte jetzt, wo Daniel Craig seinen letzten Bond abgedreht hat, eigentlich eine schöne Anschaffung, die ich nicht bereut habe. Und alles in allem muss ich sagen, auch eine meiner Lieblingsfolgen aus dem ersten Jahr Boys of Summer, der 80er Podcast.
Wunderbar.
Du sprachst doch gar nicht über deine Lieblingsfolge. War das High Energy oder kommt die möglicherweise jetzt?
Das ist schwer, weil die nächste Folge wäre jetzt natürlich The Visitors von ABBA, worüber wir gesprochen haben.
Ja.
Wie auch über das neue Album, beziehungsweise über die Singles, die vorab veröffentlicht wurden, weil wir hatten natürlich die Folge vor Veröffentlichung des neuen Albums Voyage Voyage aufgenommen. Das heißt, wir konnten das Album noch gar nicht gehört haben.
Das ist
richtig. Ich glaube, High Energy ist dann doch eher noch so, noch mehr Energy. Tut mir leid.
High Energy ist dein Platz 1, oder?
Ich würde sagen, ja.
Zu ABBA muss ich sagen, dass ich mir dann doch im Rahmen eines Black Friday-Kaufs dann, obwohl ich vielleicht in der Folge gar nicht so freundlich über geredet habe, dann doch noch ABBA Gold mit dazu genommen habe, die seit einem Monat in der Post verloren ist. Also toi toi toi. Bitte Daumen drücken. Das Album Voyage von ABBA zeigt aber auch wieder, wie groß die Sehnsucht nach Musik von früher oder neuer, alter Musik von früher ist. Denn tatsächlich ist Voyage von ABBA das meistverkaufte Album in Deutschland 2021. Lass mal bitte nicht vergessen, in dem Jahr kam auch ein neues Helene Fischer Album, das auf Platz 2 gelandet ist. Und wenn wir jetzt einmal dran sind, muss ich es einfach noch kurz sagen. AC/DC, die letztes Jahr das Album Power Up rausgebracht haben, letztes Jahr auf Platz 1 waren, sind in diesem Jahr, ein Jahr nach Erscheinen, nochmal auf Platz 3 gelandet tatsächlich.
AC/DC.
Genau. Und nachdem wir schon ja im Rahmen von Frankie Goes to Hollywood über die unzüchtigen Seiten dieses rühmlichen Jahrzehnts sprachen.
Es wurde noch unzüchtiger.
Richtig, ein sehr großer Spaß. Wir haben uns durch die Filthy 15 über 15, ja, unmögliche Songs gehört. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es ist gar nicht so lange her, das war Folge 20 und Folge 21. Wir haben gelernt, was das PMRC ist. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was du so gehört hast, aber ich glaube, das war so unser Moment, wo wir wirklich so am meisten ja, Geschichte, Zeitgeschichte vermittelt haben den Leuten.
Aber ich fand es auch sehr interessant, dass wir uns einfach mal diese Songs angehört haben. Und ich meine, es ist natürlich schon erstaunlich, dass man so unterschiedliche Songs, also wir haben da halt wirklich Synthie-Pop, wir haben dann halt sehr viel aus dem Prince-Umfeld, wir haben aber auch Heavy-Metal gehabt, dass man die irgendwie zusammenfassen konnte. Das war natürlich schon ein großes Learning dieser Folge. Und natürlich auch
super Silvester-Playlist.
Ja, natürlich. Und ich weiß nicht, wenn ihr die Spotify-Playlist aufmerksam studiert habt, dann wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass ein Song gefehlt hat. Und zwar war das, Alex, weißt du es noch?
Boah, sind wir bei der Filthy 15-Folge tatsächlich? Ja, ja. Ja, es ist Vanity mit Strap on Robbie Baby. Der war sogar Spotify zu gewagt, der Song wahrscheinlich.
Nee. Also Vanity, kanadische Sängerin, die halt später so christlich geworden ist, dass sie mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen hatte. Und ich nehme mal an, aus diesem Grund ist ihr Album Wild Animal auch niemals auf CD erschienen und damit dann auch nie digital auf Spotify. Eigentlich sehr, sehr schade. Hast du da mal reingehört in das Album?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben uns nur währenddessen natürlich einen Song über YouTube angehört, aber fürs ganze Album hat es bei mir leider nicht gereicht. Aber du hast es im Regal?
Ich habe es noch nicht im Regal, aber ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, weil es es ist wirklich, wenn wir über den Sound der 80er sprechen, dann haben wir hier wirklich ein Paradebeispiel dafür. Das heißt, das Album, also Vanity war mit Prince zusammen, war dann von ihm getrennt und danach wurde das Album produziert. Und das Album, das ist auf dem Mist von einem amerikanischen Songwriter gewachsen, der offensichtlich kurz vorher ein Yamaha DX7 bekommen hat. Und da alle Sounds, alle Preset-Sounds dann verwendet hat. Also
er hat den Synthesizer durchgespielt.
Aber das wirklich auch, also es ist schon gut.
Gut.
Ja. Aber man hört einfach, er hat sich da nicht großartig an Sounds oder so versucht. Er hat da nicht irgendwie eigene Sounds irgendwie einprogrammiert, aber
das ist ja auch, ich habe diese Weisheit irgendwie schon mal in der Folge losgelassen, aber so läuft das ja auch. Man nimmt einen Preset, stellt eine Einstellung irgendwie so von Stufe 6 auf Stufe 7 um und dann habe ich selbst gebaut. So einfach ist das. Genau, und selbst gebaut und durchgespielt ging es dann auch in unsere Weihnachtsfolge, die natürlich nur nach dem einzig wahren Weihnachtssong Last Christmas benannt werden könnte. Eckhart hat zugegeben, dass sich der Song in seinem Ansehen nochmal ordentlich gesteigert hat in den letzten Jahren. Also so nach dem Motto, irgendwann wird auch das wieder cool.
Natürlich, ja. Und wie gesagt, also der Song ging durch die Feuilletons, es wurde der Text auseinandergenommen, der in sich gar nicht interpretierbar ist, sondern eigentlich nur im Zusammenspiel mit dem Video, das man sich angucken muss, dann Sinn ergibt.
Jawohl.
Und dann wurde auch die Gesangsmelodie auseinandergenommen, wie kompliziert die doch eigentlich ist und wie viel eigentlich in diesem Song, der in den 80er Jahren totgenudelt wurde, wirklich. Bis man ihn nicht mehr hören wollte. Wie viel aber da eigentlich drin steckt und natürlich George Michael.
Wie viel aber da eigentlich drin steckt.
Ah, okay. Und George Michael ist natürlich ein wunderbarer Sänger gewesen.
Ja, vorgestern, 5 Jahre schon tot. Unglaublich. 2016 war ein schlimmes Jahr, was Musikertode anging. Jetzt aber erstmal nochmal zur, nicht zum Tod, sondern zum Tag der Geburt, zum Heiligen Abend, Eckhart. Welcher dieser Songs lief bei dir an Heiligabend?
Ich nehme mal an Last Christmas, oder? Irgendwie das Autoradio war an und ich habe aktiv nichts davon gehört. Nichts? Nein.
Ah, okay. Also bei mir lief, meinen Eltern lief tatsächlich aktiv Bryan Adams mit Christmas Wirklich? Time. Ja, ansonsten überlege ich gerade. Ich wiederhole meinen Appell vom Anfang. Wenn ihr noch in Stimmung seid und wenn der Schnee bei euch noch oder schon liegt, Die Folge ist immer noch frisch und immer noch anhörbar. Ja, das war das erste Jahr im Boys of Summer Podcast. Wir hoffen auf viele weitere. Wir hoffen, dass ihr auch weiterhin Spaß mit den alten Folgen habt oder sie auch sehr, sehr gerne weiterempfehlt. Denn wir sehen das so, um ein bisschen Einblick zu geben. Die erste Folge, wo wir ja uns vielleicht noch ein bisschen eingrooven mussten oder so, die wird immer wieder gehört und hat Abrufzahlen, die uns auch wirklich stolz machen. Ich würde aber doch wagen zu behaupten, dass sich auch in der Mitte rum viele unterhaltsame Songs, unterhaltsame Folgen, die man immer wieder zum einen oder anderen Anlass ausgraben kann, verstecken. 22 Lebensweisheiten in 22 Folgen und die wichtigste Weisheit fürs neue Jahr hast doch immer du parat, wenn ich es richtig im Kopf habe, Eckart.
Genau, und was ich mir seit Jahren immer wieder am Neujahrstag anhöre, das ist wirklich eine sehr offensichtliche Wahl an und für sich, und zwar New Year's Day von U2. Der Titel, der ist natürlich ganz klar, New Year's Day, neuer Beginn und so weiter. Eigentlich ist es ein sehr politischer Song. Es geht darin um die Solidarność-Bewegung in Polen in den 80er Jahren. Aber für mich war der Song eigentlich immer irgendwie, der Text, der beginnt einfach sehr, sehr schön irgendwie, all is quiet on New Year's Day. Und das stimmt natürlich auch. Man hat ein neues Jahr, das wie so ein weißes Blatt vor einem liegt, was neu beschrieben wird. A world in white. Also das heißt, da haben wir natürlich auch noch so ein Schneebild drin. Das heißt also wirklich so diese Unschuld des Jahres, das vor einem liegt. Es ist wunderbar. Es ist sehnsüchtig. Es ist einfach ein schöner Song. Hört ihn euch an. Wir packen ihn noch in die Spotify-Playlist. Und Alex, du solltest ihn dir auch anhören. Natürlich.
Wie geht's für uns weiter im neuen Jahr, Eckart?
Gäste, oder? Also wir haben uns auf jeden Fall fest vorgenommen und wir wollten das eigentlich auch schon im alten Jahr einstellen, dass wir...
Aber wir hatten uns einfach gegenseitig so viel zu sagen.
Total, ja. Aber wir brauchen auf jeden Fall Gäste und wir werden auch Gäste haben im Podcast.
Wenn ihr sagt, dieser Gast müsst ihr sein, dann schreibt uns gerne jederzeit mit eurer Story, was euch für den 80er-Jahre-Podcast Voice of Summer qualifiziert. Wenn ihr euch irgendjemanden wünscht, also die Bechmotzen vielleicht war schwierig, aber ansonsten schreibt uns auch gerne das. Wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr findet, dass es einfach ein Skandal ist, dass wir nach 22 Folgen immer noch nicht über Song XYZ gesprochen haben oder Band oder irgendwas, dann lasst uns das wissen. Wir sind auf euren Input ja angewiesen, aber wir freuen uns doch einfach immer zu hören, was ihr mit den Songs verbindet. Denn so machen die 80er ja einfach bis heute am meisten Spaß, wenn man sie gemeinsam hört und sich zurückerinnert an Zeiten, die ich gar nicht erlebt habe. Danke schön dafür, Eckart, ja. Und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im neuen Jahr.
Wenn es heißt Boys of Summer, der 80er-Podcast.